Ich möchte heute nicht über Krisen sprechen. Ich habe ein ganz anderes Thema auf dem Herzen. Sanftmut und Demut, darüber möchte ich sprechen. Sind Sie heute noch zeitgemäß? Sanftmut und Demut, schwierige Worte, zumindest das erste. Matthäus 5,5, ich habe alle Texte aus der Schlachterübersetzung. Matthäus 5,5 kennen wir. Da sagt Jesus in der Bergpredigt zu seinen Zuhörern: Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Ich weiß nicht, wer Zeitung liest oder Zeitung hat zu Hause und sie ab und zu liest. Und da gibt es ja auch immer Stellenanzeigen oder auch sonst im Internet und so weiter. Und wenn wir Anzeigen für Führungskräfte oder Persönlichkeiten sehen oder suchen oder ja anschauen, dann sind diese Qualitäten Sanftmut und Demut, die sind eher werden nicht abgefragt. Stärke und Durchsetzungsvermögen ist dran. Auch mal die Ellenbogen benutzen, aber Sanftmut und Demut eher weniger. Der schottische Theologe und Bibellehrer William Barclay hat zu diesem Wort geschrieben: Sanftmut ist das unübersetzbare Wort im Neuen Testament, weil unsere Kultur sich so weit von göttlichen Werten entfernt hat, dass es in unserer Sprache kein Wort gibt, das die Bedeutung von Sanftmut vollständig erfasst. Fand ich sehr interessant. Es ist ja jetzt von einem, der aus dem englischsprachigen Raum kommt, aber anscheinend haben sie die gleiche Schwierigkeit. Ich lese nochmal. Sanftmut ist das unübersetzbare Wort im Neuen Testament, weil unsere Kultur sich so weit von göttlichen Werten entfernt hat, dass es in unserer Sprache kein Wort gibt, das die Bedeutung von Sanftmut vollständig erfasst. Und deswegen ist es auch interessant, dass die neueren, die moderneren Bibelübersetzungen, die bemühen sich, um das Wort rumzukommen. Habe ich nachgeschaut, Hoffnung für alle, Matthäus 5,5, die gleiche Stelle. Glücklich sind, die auf Frieden bedacht sind, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Aber es gibt ja schon, in der Bergpredigt wissen wir, da gibt es ja schon dann die Seligpreisung für die Friedfertigen, für die Friedensstiftung. Also nicht das Gleiche. Und trotzdem haben diese Übersetzer, die Hoffnung für alle Übersetzung praktisch, die sie verantworten, haben sich hier schwer getan mit diesem Begriff Sanftmut, haben es eben versucht zu umschiffen, anders zu beschreiben, wohl wissend, dass es eben der moderne westliche Mensch im deutschsprachigen Raum mit diesem Begriff vielleicht wenig anfangen kann. Aber dafür gibt es im Neuen Testament, wenn du das in deiner Bibel-App eingibst, zum Beispiel die Schlachter oder die älteren Übersetzungen, also die genaueren Übersetzungen, da kommt das Wort Sanftmut und sanftmütig sehr häufig vor. Also für die Schreiber des Neuen Testaments war das kein seltener Begriff, sondern wirklich kommt ziemlich oft dran. Ja, schließen wir einmal kurz die Augen und überlegen, wer uns einfällt, der mit der Charaktereigenschaft Sanftmut zu beschreiben ist. Ja, also mir sind schon Menschen begegnet, wo ich dann dran dachte, ja, dass diese Person, die verkörpert das ein Stück weit, Sanftmut. Ist sanft heute eher ein Ausdruck von Schwäche? Vielleicht verbindet der moderne oder postmoderne Mensch mit dem Begriff sanft eher eben Schwäche. Nun, Sanftmut und Demut, um die geht es heute, sind ein Geschwisterpaar. Und jemand hat die so beschrieben, also den Unterschied zwischen den beiden. Demut beschreibt eher die innere Haltung über uns selbst, nicht nur, aber auch. Und Sanftmut die äußere Reaktion aktiv auf andere. Sanftmut ist die Kraft zu lindern, zu besänftigen, zu beruhigen. Zu diskutieren, ohne die Geduld zu verlieren, ohne heftig zu werden. Das muss ich mir oft selber hinter die Ohren schreiben, wenn ich diskutiere. Es ist kein kämpferischer oder streitsüchtiger Geist. Sanft Mut zu machen. Es ist mehr als nur Rücksichtnahme. Es ist etwas Aktives, nichts Passives. Zum Beispiel jemanden befähigen, seiner Berufung zu folgen. Sanftmut ist ein Charakterzug, der Kraft und Milde in sich vereint, miteinander verbindet. Sanftmut ist die Fähigkeit, alle Beleidigungen und Erniedrigungen zu ertragen, ohne sie gleich rächen zu wollen und ohne sich zum Zorn reizen zu lassen, sondern frei von Bitterkeit und Streitsucht zu sein und Ruhe und Gelassenheit zu bewahren. Also wenn man in Gegensätzen das beschreiben würde, dann wäre nicht das Gegenteil von sanft schwach, sondern das Gegenteil von sanft oder beziehungsweise sanft wäre nicht schwach, sondern das Gegenteil von sanft wäre eben hart und bitter und eben schnell zu Zorn neigend. Und in der Wuppertaler Studienbibel habe ich dann auch zu diesem Vers aus Matthäus gelesen, die Auslegung. Da wird auch Bezug darauf genommen, dass eben Sanftmut beinhaltet, dass man eben nicht bitter wird, dass man eben bleibt, schafft es, es schafft auch in Konflikten, ja, weich und ohne Zorn und Bitterkeit zu bleiben. Das beschreibt Sanftmut. Und wer ist da uns ein besseres Beispiel als unser Herr Jesus selbst? Wenn wir Jesus am Kreuz anschauen, er hat für uns, für dich und mich Schmerzen und Qualen ertragen. Er hing da völlig zu Unrecht. Und obwohl er die Macht hatte, sie zu beenden, hat er das trotzdem ertragen, weil er viel Größeres dahinter sah, nämlich dich und mich und all die Menschen, die Rettung brauchten, die, ja, die herausgerettet werden sollten aus der Macht der Finsternis zum Licht von Jesus, vom Kreuz, von Gott. Deswegen, Sanftmut ist die Macht, etwas tun zu können, sich aber dagegen zu entscheiden. Also ein sanftmütiger Mensch heißt nicht, dass er machtlos ist, sondern er entscheidet sich in bestimmten Situationen bewusst auf seine Macht zu verzichten. Und wie gesagt, Jesus Christus ist uns da das beste Beispiel dafür. Und deswegen wird er in der Bibel auch beschrieben als Löwe und Lamm. Wir singen es in einem Lied, er ist der Löwe und dann ist auch gleichzeitig das Lamm Gottes. Eigentlich, wenn man die zwei Tiere nebeneinander stellt, würden wir sagen, unvereinbar. Also ein Lamm-Löwe kann man sich irgendwie schwer vorstellen. Und doch, beides beschreibt unseren Herrn. Er ist der Löwe aus dem Stamme Juda, er ist mächtig. Wenn er brüllt, dann ist alles andere still, weil er die Macht hat, das zu tun, was er will. Und trotzdem wurde er zum Lamm, zunächst zum Opferlamm, freiwillig. Er hat auf seine Macht verzichtet und wurde zum, ja, wurde zum Lamm Gottes. Und wir werden bald Weihnachten feiern. Weihnachten, Jesus wird geboren in der Krippe. Wenn wir durch die Weihnachtsmärkte gehen, dann gibt es da auch in der Regel Krippenfiguren, Krippenbilder, oft mit Ochs und Esel und so weiter und Schafen. Ein Bibellehrer meinte, er weiß nicht, ob da in dem Stall, wo Jesus geboren wurde, ob es da auch Ochs und Esel gab. Aber eines, was er weiß, er hundertprozentig, was es da für Tiere gab, nämlich Lämmer und Schafe, weil Jesus gekommen ist als das Lamm Gottes. Jesus Christus, sanft als Lamm und trotzdem auch stark wie Löwe, wie ein Löwe, um es in menschlichen Begriffen zu beschreiben. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er Mensch und sanftmütig wurde. Deswegen lesen wir in Matthäus 11, Vers 28, die bekannte Stelle, wo Jesus zu den Zuhörern sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also Sanftmut ist das komplette Gegenteil von Schwäche. Wenn wir Sanftmut als Stärke begreifen und uns danach ausstrecken, können wir Selbstbeherrschung lernen. Und Selbstbeherrschung, sagt ein Bibelausleger, ist ein Ausdruck von Sanftmut. Und wir können es aber nicht aus uns heraus sein, sondern wenn wir von Jesus lernen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, sagt Jesus zu seinen Zuhörern. Also wir können Sanftmut von Jesus lernen und das dürfen und sollen wir auch. Das ist nicht angeboren, zumindest bei den meisten von uns nicht. Und weil es so ist, weiß Paulus das auch und schreibt an die Galater, Galater 5, 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, und da ist sie wieder. Sanftmut, Selbstbeherrschung kommt sofort danach. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Also auch die Sanftmut, sanft jemandem Mut machen zu können, sich im Griff haben zu können, sanft zu sein, nicht bitter zu werden, das ist eine Frucht des Geistes. Das ist nicht etwas, was die Eltern uns mitgegeben haben durch DNA, durch das Erbgut, vielleicht ganz ein Stück weit bei manchen, aber das ist eine Frucht des Geistes und das ist etwas, was wir von Jesus lernen dürfen und können. Und das ist auch etwas, was in christlicher Gemeinschaft und unter Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, was vorausgesetzt wird oder was immer wieder wozu ermahnt wird. Dazu schreibt Paulus in Philipper 4,5: Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Also wenn wir anderen Menschen begegnen, dann soll das irgendwie rüberkommen, dass wir das, was Jesus ausgezeichnet hat, nämlich nicht bitter werden, auch in Diskussionen, auch wenn es hitzig wird, ja sanft anderen entgegenzutreten, den zu begegnenden Menschen, das sollen alle Menschen erfahren, weil der Herr nahe ist oder der Herr ist nahe, sagt Paulus. Und gerade wenn es, wir wissen ja und hören es, dass es ja, dass die Zeit, in der wir leben, als letzte Zeit auch deswegen definiert wird, weil es eben so turbulent ist und so viel Krisen auf einmal da sind. Und natürlich neigen wir auch dazu, und ich bin da, schließe mich damit ein, auch schnell ganz stark Partei zu ergreifen für irgendeine Seite und da auch durchaus hitzig und ja, zu werden und kompromisslos. Der Herr ist nahe, schreibt Paulus. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Gerade wenn die Zeit schwierig ist, wenn Endzeit ist wie jetzt, dann sollen die Menschen uns nicht daran erkennen, dass wir ganz konsequent und kompromisslos irgendwie eine Sache vertreten, sondern dass unsere Sanftmut allen Menschen bekannt wird. Und Sanftmut ist vor allem auch erforderliche Eigenschaft für Menschen, die in Verantwortung sind, in geistlicher Verantwortung sind, gerade auch im gemeindlichen Umfeld. Deswegen schreibt Paulus zu seinem geistlichen Sohn Timotheus, die Stelle lesen wir auch noch, 2. Timotheus 2,24. Ein Knecht oder Diener des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind, für seinen Willen. Also selbst da, wo wir erkennen, dass die andere Person sich von Gott entfernt hat, da ermahnt Paulus, dass wir es schaffen, ja, diese Sanftmut, diese Milde nicht hinten anstellen zu lassen und nicht sofort mit der Keule zu kommen und sagen, du verlorener Sünder, geh mir aus den Augen, sondern ja, mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen. Also mit Sicherheit ist es nicht einfach. Paulus ermahnt aber Timotheus und alle, die im Dienst sind, irgendwo, nicht nur Gemeinde, sondern für Jesus unterwegs sind, im Verein, im Hauskreis, wo auch immer, dass wir darauf achten, dass wir das zu unserem, ja, zu unserer, dass es zu unserer Charaktereigenschaft wird, weil wir von Jesus gelernt haben. Ja, und gibt es dafür Beispiele aus der Bibel? Nun, der Begriff kommt ja am häufigsten im Neuen Testament vor. Wie gesagt, kannst du zu Hause nachschauen, relativ häufig. Und deswegen finde ich es interessant, dass das Beispiel, das man im Alten Testament findet, so eindeutig ist, wo wir vielleicht das nicht erwarten würden, nämlich bei Mose. Da heißt es über ihn in 4. Mose, Kapitel 12, der Vers 3. Aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Wie gesagt, das ist ein Geschwisterpaar. Einige Übersetzungen sagen dann demütiger Mann, der demütigste Mensch auf Erden. Nun, wenn wir die Geschichte von Mose verfolgen, dann wissen wir, das war jetzt nicht ihm in die Wiege gelegt. Er war als junger Mensch ehrgeizig, er hatte alle Privilegien und er war, wenn ich das jetzt deuten müsste, also ich bin jetzt kein Psychologe, ein Psychologe würde mit Sicherheit sagen, er war eher dazu geneigt, zu Jähzorn geneigt, nämlich er hat ohne groß zu diskutieren einen ägyptischen Aufseher erschlagen und eben im Sand verscharrt. Das ist, also da würden wir jetzt ein sanftmütiges Wesen nicht damit in Verbindung bringen. Aber Mose ging durch eine harte Schule Gottes und wird hier beschrieben als der sanftmütigste Mensch auf Erden. Und was ist der Hintergrund dieser Bibelstelle? Das Kapitel 12 ist eigentlich recht kurz. Empfehle es zu Hause nachzulesen. Der Hintergrund ist der, dass Mose als Leiter, als von Gott erwählter Führer des Volkes Israel eine ausländische Frau hatte, eine Frau, die nicht aus dem Volk Israel stammte. Und das heißt, da er wurde angegangen wegen seiner kuschitischen Frau. Also es ist nicht ganz klar, ob seine Frau Zippora gemeint ist, die er geheiratet hat, als er aus Ägypten geflohen ist, vom Priester in Land Midian oder eine andere. Ich gehe mal davon aus, dass Zipora gemeint ist. Jedenfalls war die Frau nicht aus dem Volk Israel. Und seine Geschwister, die eigentlich auch eine Menge zu sagen hatten, also auf der zweiten Führungsebene, wenn ich das jetzt mal vergleichen darf, im Volk Israel angesiedelt waren, vor allem Miriam als Wortführerin. Sie haben sich gegen ihren Bruder aufgelehnt. Und interessant, nicht wegen seines Führungsstils. Sie haben mich vorgeworfen, dass er irgendwie falsch leitet oder so. Nein, die Miriam hat ein Haar in der Suppe gesucht und sie hat gesagt, das ist nicht okay, dass du eine ausländische Frau hast und deswegen spricht Gott nur durch dich. Und wie gesagt, nicht die Führungsqualitäten wurden hier angegriffen, sondern eben man hat einen Anlass gesucht und der Anlass war eigentlich, der mit dieser Situation gar nichts zu tun hatte. Und Mose ist so sanftmütig, dass er sich selber nicht rechtfertigt. Er versucht nicht, sich zu rechtfertigen, sondern überlässt es Gott, weil er auch seine Geschwister und sein Volk liebt. Wir lesen das immer wieder, das ist ihm nicht nur ans Herz gewachsen, Gott, das ist so zu seinem eigenen Auftrag geworden, dass er lieber selber von Gott verbannt sein wollte, als dass da sein Volk sozusagen, dass Gott sein Volk richtet, das Volk Israel richtet. Und er, wie gesagt, er rechtfertigt sich nicht selber, überlässt es Gott. Und Gott ist zornig, lesen wir weiter, über Mose, über Miriam und Aaron. Und Miriam ist plötzlich aussätzig, weiß wie Schnee und muss 7 Tage außerhalb des Lagers verbringen. Und dann lesen wir, Mose schreit zu Gott für Heilung für seine Schwester, um Heilung für seine Schwester. Also er sagt nicht, okay, hast es verdient, 7 Tage zum Nachdenken draußen im Lager, außerhalb des Lagers, geschieht dir recht. Nein, er hat ein Herz für die Menschen, die Gott ihm anvertraut hat und er schreit zu Gott um Heilung für seine Schwester und Miriam wird geheilt. Und das ist jetzt, in diesem Kontext steht die Bibelstelle, dass Mose der sanftmütigste Mensch seiner Zeit war. Aber wie gesagt, das lernte er durch die harte Schule Gottes. Es entsprach nicht seinem menschlichen Naturell, nicht seinem Charakter. Und das ist sehr ermutigend für uns, die wir vielleicht auch nicht von zu Hause aus oder vom Hause aus denken, dass wir auch einen Charakter haben, der in die Richtung geht, dass da ist nichts verloren für keinen von uns. Also jeder kann von uns lernen, diese Frucht des Geistes, diese Charaktereigenschaft wachsen zu lassen, zu pflegen und irgendwann mal auch so zu werden, dass auch auf uns zutrifft, dass wir unsere Sanftmut allen Menschen erfahrbar machen lassen können, dass wir anderen mit Sanftmut begegnen, auch in hitzigen Diskussionen, wo vielleicht anderer Meinung sind. Und dass wir, vor allem nicht bitter werden. Wie gesagt, das Gegenteil von Sanftmut ist nicht Stärke, sondern ist Bitterkeit und Zorn und Unvergebenheit. Der andere Begriff, sehr verwandt, Sanftmut und Demut, ein Geschwisterpaar. Demut, haben wir anfangs gelesen, einen Satz dazu, beschreibt zunächst die innere Haltung über uns selbst. Die Demut bezeichnet eine wichtige Grundhaltung eines christlichen Gläubigen. Ein demütiger Mensch schätzt seine eigene Position in der Welt richtig ein. Er sieht, wie klein er ist im Vergleich zur Größe Gottes und des Kosmos. Zugleich weiß er aber auch um seine Würde und seinen Wert als geliebtes Geschöpf und Kind Gottes. Dazu, zu Demut, finden wir auch im Alten Testament schon wesentlich mehr Hinweise. Einer davon in Micha 6,8, den lesen wir. Da heißt es, wie völlig selbstverständlich zu den Zuhörern, zu denen Micha, der Prophet, Micha in seiner Zeit spricht: Es ist dir gesagt, so Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anderes als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Also demütig wandeln mit deinem Gott bedeutet, ich erkenne, es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Also ich erkenne meine Stellung im Vergleich oder im Verhältnis zu dem Schöpfer, der mich geschaffen hat, zu dem Gott, dem ich diene. Das ist sozusagen die innere Haltung. Und da gibt es viele Bibelstellen, auch im Alten Testament dazu, dass es Gott gefällt, wenn Menschen ihm so nachfolgen, ihm so dienen. Es geht auch anders. Dafür gibt es auch Beispiele. Saul ist ein Beispiel, der eben nicht demütig war. Der war zwar gläubig, also man kann nicht sagen, Saul glaubte nicht an den Gott Israels. Doch, glaubte er schon. Aber diese Eigenschaft, von der der Prophet Micha hier, die er beschreibt. Und bei Jesaja finden wir auch viele Stellen darüber, die hatte er definitiv nicht. Demütig vor Gott zu sein, das hat ihm gefehlt. Und das war auch der Grund, warum er letzten Endes, wir hören immer, ungehorsam war sozusagen der Schlüssel, warum Gott ihn dann verworfen hat. Aber dass der Ursprung für diesen Ungehorsam, der lag in seiner eigentlich inneren Haltung, dass er eben nicht demütig mit seinem oder vor seinem Gott gewandelt ist. Demut soll und darf sich aber auch in unserem Verhalten, in unserem Dienst widerspiegeln. Und jemand hat diesen Begriff so beschrieben, Demut, das ist ja so schön an manchen deutschen Begriffen, da stecken mehrere Begriffe gleichzeitig drin. Sowohl im Sanftmut als auch in Demut steckt der Begriff Mut drin, also als Eigenschaft. Also Demut hat jemand beschrieben, Mut zum Dienen. Also nicht nur die innere Haltung über mich selbst, sondern auch die äußere Haltung, mit der ich diene, mit der ich mein Leben gestalte, vor allem auch, wenn es um meinen Dienst für Gott geht. Deswegen schreibt Paulus in Epheser 4, Vers 1, so ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, beide Begriffe nebeneinander, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig damit bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Dem anderen, den Geschwistern, dem Bruder, der Schwester in einer Haltung von Demut und Sanftmut zu begegnen. Dazu fordert der Apostel die Gemeinde auf. Hier ein Stück weit auch als passive Haltung, den anderen in Demut zu ertragen. Nun, wir sind ein ziemlich bunter Haufen, will ich nicht sagen, aber doch, das ist ja das Besondere an der Gemeinde Jesu, die ist nicht gleichförmig. Es gibt ja, ich weiß, ich bin des Öfteren in Indien unterwegs und da habe ich mit jemandem gesprochen, der dann zum ersten Mal da war und dann hat er Gemeinden besucht, das hat ihn überrascht. Das war praktisch eine Gemeinde, da war nur eine Kaste drin. Also wir wissen, in Indien gibt es ja immer noch das Kastensystem. Also es gibt die gehobene Kaste und dann bis zu der ganz unteren Kaste, den unberührbaren. Und dieser, mein Freund, der meinte, das hat ihn schon überrascht, beziehungsweise er hat es eigentlich erst einfach nur beschrieben. Er hat eine Gemeinde besucht und da waren Leute sozusagen aus einer sozialen Schicht nur drin, aus einer Kaste. Und das ist keine, sage ich jetzt mal ganz, ganz deutlich, es ist keine Gemeinde nach Jesu Vorbild oder nach Jesu Herz, nach Jesu Wunsch. Die Gemeinde Jesu, die ist eben nicht gleichförmig, die ist nicht nur für eine soziale Schicht da, sie ist für alle Menschen da und für alle Altersgruppen da. Und deswegen ist es gut, wenn in der Gemeinde, wir freuen uns, wir haben jetzt ja da haben die Flaggen abgehängt, es ist natürlich ein bisschen schwierig immer zu zählen, welche Flagge, welche Leute haben wir noch hier drin, von welchem Land und welche nicht, da musste man ja immer auch aktualisieren. Aber wir freuen uns, dass wir offen sind für alle Nationalitäten. Also alle herzlich willkommen hier aus Afrika und Asien und überall. Und dass wir offen sind für alle Menschen aus allen sozialen Schichten. Natürlich ist es häufig so, dass Menschen, dass sich oft gleich zu gleich gesellt. Aber die Gemeinde Jesu ist der einzige Ort auf der Erde, die einzige Gemeinschaft, wo wirklich das auch gelebt werden kann. Dass unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen mit unterschiedlicher sozialer Stellung eins sein können, eins sein in Jesus. Deswegen war das zum Beispiel da in den ersten Gemeinden, Paulus grüßt dann Leute, die auf dem Hofe in Rom, ja, im Hof des Kaisers gearbeitet haben. Und die waren mit Sicherheit anders gestellt als irgendwelche Bettler, die man missioniert hat in den Gassen von Rom und die auch zur Gemeinde dazugekommen sind. Und trotzdem konnten sie in einer Gemeinde sein und konnten geschwisterlich miteinander umgehen und in Jesus Christus tatsächlich eins und gleich sein. Und Petrus schreibt an die Gläubigen in 1. Petrus 5,5, ebenso ihr Jüngeren, gemeint ist nicht das Alter in erster Linie, sondern ich lese einfach weiter. Ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Petrus ermutigt die Gemeinde, dass man auch in der Gemeinde auch die geistliche Leitung, Leiterschaft respektiert und von Gott gegeben achtet. Das ist für beide Seiten manchmal nicht schwer. Dazu wird aber im Neuen Testament gerade häufig auch ermutigt. Der hochmütige, stolze Mensch macht sich Gott zum Feind. Petrus zitiert ja eigentlich schon das Alte Testament. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Der Stolz war der erste Feind Gottes. Wir wissen, der Teufel hat als erster gesündigt und seine Sünde war die Sünde des Stolzes, des Hochmuts. Und der Stolz ist der erste Feind Gottes und der ist in keinster Weise vereinbar. Also Gott wird niemals einen hochmütigen Menschen, wenn er nicht seinen Hochmut lässt, akzeptieren können. Das ist sozusagen wie Wasser und Feuer. Das ist unvereinbar, das geht nicht. Ein hochmütiger Mensch kann sich nicht zu Gott nahen, weil er nicht akzeptieren kann, dass Gott das Sagen hat, auch über sein Leben. Dem Demütigen schenkt Gott seine Gnade. Nur der Demütige kann Gott wirklich erkennen. Der Demütige hat Zugang zu Gott und kann Gott erkennen. Und Jesus selber sagt ja, haben wir gelesen, ich bin von Herzen demütig. In Jesus erkennen wir Gott. Zacharia 9,9, da gab es schon eine prophetische Stelle zu unserem Herrn. Da heißt es, frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter. Er ist demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Jungen der Eselin. Unser Herr, der alle Macht hat, hat freiwillig darauf verzichtet, um nahbar zu sein, um auf Augenhöhe mit dir und mir zu sein, und hat den Esel als Transportmittel gewählt, als er nach Jerusalem eingezogen ist, auf einem Jungen, auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Also nicht ein streitbares Ross, auf dem die Könige dieser Welt geritten sind, kein Rolls-Royce heute gepanzert und so weiter, sondern ein Esel hat er genommen. Ja, ich weiß, der jetzige Papst, der versucht auch so nahbar wie möglich zu reisen, wenn er und den Menschen zu kommen. Ich habe nur gelesen, in Südamerika irgendwie wollte er auch tatsächlich irgendwie das Jesus nachzumachen, seine Bodyguards haben das nicht erlaubt, also seine Security. Wie dem auch sei, unser Herr ist für uns wirklich ein Vorbild an Demut. Und der Gipfel, wir hören es oft beim Abendmahl, Jesus beugt sich und wäscht seinen Jüngern die Füße. Er wäscht Petrus die Füße, dem Impulsiven, dem schnell Aufbrausenden, der erst spricht und dann nachdenkt. Er wäscht Johannes die Füße, dem Sensiblen, dem Feinfühligen. Er wäscht aber auch Judas die Füße, dem Hinterhältigen, der verraten wird, wäscht er die Füße und zeigt seine Demut dadurch, zeigt, wie wir dienen sollen und dürfen in dieser Welt. Demut ist aber auch eine Eigenschaft, sich unterordnen zu können, ohne immer auf seinem Recht zu bestehen. Paulus schreibt auch an die Philipper 2,3, den lesen wir noch, den Vers. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das ist jetzt ganz, ganz, ganz Praktisches, sagt Paulus. Du bist im Recht, okay, aber achte den anderen trotzdem. Er soll spüren, dass du ihn achtest. Das ist ja oft das Problem, dass der andere sich nicht geachtet fühlt, wenn man vielleicht diskutiert und gegensätzliche Meinungen hat. Aber Paulus ermutigt die Gemeinde oder erfordert die Gläubigen auf, so miteinander umzugehen, dass der andere es merkt, dass er geachtet ist. Und das können wir nur, wenn wir diese Demut von Jesus gelernt haben. Gibt es dafür auch Beispiele? Gut, in der Bibel gibt es viele Beispiele. Ich nenne mal eins aus meinem Leben. Ich hatte einen Mentor, geistlichen Mentor, der ist bereits beim Herrn. Es war eine Situation mal in der Gemeinde, wo er war und ich damals auch. Das war, also ich bin groß geworden in einer Gemeinde, wo die Gemeindeordnung, auch wenn es nicht immer nur um Regeln ging, die jetzt ganz klar aus der Bibel abgeleitet waren, es gab auch Regeln, auf die hat man sich einfach geeinigt. Es war eine Situation, dieser Mensch hat dann gegen eine Gemeindeordnung, mit der er nicht einverstanden war, hat er laut protestiert und hat auch auf seinem Standpunkt beharrt, in aller Öffentlichkeit, Gemeindeöffentlichkeit. Und er wurde dafür gemaßregelt. Er durfte erstmal eine Zeit lang nicht predigen. sich zurückstellen, wurde zurückgestellt. Und das, ja, was mich auch beeindruckt hat, er hat das waren nur ein paar Wochen, er hat diese Zeit genutzt, um nachzudenken, hat sich dann bei der Gemeindeleitung für seine Lieblosigkeit entschuldigt, nicht für seine Meinung. Die hat er nicht geändert, musste er auch nicht, und wurde dann wieder sozusagen rehabilitiert, durfte weiter dienen, alt werden, genoss große Anerkennung vor jüngeren Menschen und ja, ist auch so heimgegangen zum Herrn. Und ich habe ihm nur die Frage gestellt, das ist tatsächlich irgendwie eine Eigenschaft, die vielleicht am Aussterben ist, wo wir so sehr uns daran gewöhnt haben, dass wir nichts mehr aushalten müssen. Also wenn man mich kritisiert, danke, tschüss, die nächste Gemeinde ist nur ein paar hundert Meter weiter. Es mag vielleicht dafür Anlass geben, aber zu den Zeiten, wo das Neue Testament geschrieben wurde, da gab es halt nur eine Gemeinde in der Stadt und da musste man miteinander auskommen. Und deswegen wünsche ich mir auch, dass wir ja auch als, egal welche Generation wir angehören, dass wir, also der Jüngeren, der Älteren, der Mittleren, dass wir es tatsächlich von Jesus lernen, ja ein Stück weit auch Dinge auszuhalten in Demut, auch in Sanftmut. Nicht sofort hinzuschmeißen, nicht sofort auf unserem Recht zu beharren und sagen, tschüss, ich verabschiede mich hiermit, sondern wirklich, ja, miteinander leben zu lernen und ein Zeugnis zu sein in der Stadt, auch für so etwas. Es beginnt schon in Familien. Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Erfahrungen, wie man miteinander umgeht, auch wenn man nicht einer Meinung ist. Ich habe auch schon erlebt, da hat man dann knallt man die Türen zu und redet man dann 3 Wochen nicht mehr miteinander. Das gibt's auch, oder? Man kann auch anders, obwohl beide Seiten gläubig sind, oder man kann auch anders miteinander umgehen. Aber das können wir nur, wenn wir diese Eigenschaften, diese Frucht des Geistes, Sanftmut und Demut, wenn es uns auch wichtig ist und wenn wir es ja darum auch bitten und es pflegen und lernen, von Jesus lernen. Ist es schwer, demütig zu sein, und bringt Demut Nachteile mit sich? Je nach Standpunkt. Es mag hier und da schwer sein, aber ob es Nachteile mit sich bringt? Ich habe mal ein bisschen gestöbert im Internet, habe ich einen Artikel gefunden, keinen christlichen, nichts mit Religion, es ging dann um Gesundheit und so. Warum Demut glücklich macht und Tipps aus Wissenschaft, um sie zu stärken, aus der Wissenschaft, um sie zu stärken. Nur ein Satz. Zwei. Demütige Menschen sind körperlich und seelisch gesünder. Sie verhalten sich auch großzügiger und sind hilfsbereiter und dankbarer, was sie attraktiv für andere macht. Außerdem fällt es ihnen leichter, ihre eigenen Impulse bewusst zu lenken, und sie überstehen stressige Erlebnisse mit weniger negativen Folgen. Finde ich jetzt interessant. Kein christlicher Kontext, nicht mal ein religiöser. Und nochmal zurück zu zu Anfang. Anforderungen an Führungspositionen, da habe ich auch ein bisschen gestöbert. Und es war tatsächlich lange Zeit so, dass diese Qualitäten überhaupt nicht gefragt waren. Aber wenn man jetzt schaut, dann sieht man immer öfter, dass gerade Demut bei Leitungspersönlichkeiten, bei Führungspersönlichkeiten, das heißt als Eigenschaft, dass man dem anderen zuhört, den anderen ernst nimmt, auch seinen Untergebenen, dass es plötzlich wird es als gut befunden, wird vorausgesetzt oft, weil man gemerkt hat, das andere ist schlechter einfach. Nun, wir wissen es schon lange, wir wissen es aber nicht aus der Psychologie, aus der Medizin, aus der Philosophie, sondern wir wissen einfach durch das Wort Gottes. Das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Wir wissen es, weil Jesus so gelebt hat. Wir wissen es, weil schon im Alten Testament es Menschen gab wie Mose und andere und im Neuen Testament wie Paulus und seine Mitarbeiter und so viele vor uns, die gelebt haben und auch in unserer Generation Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Und wir dürfen lernen von Jesus. Und wem es an Weisheit mangelt, schreibt Jakobus, der bitte von Gott und er gibt gerne und er gibt großzügig. Deswegen zuletzt nochmal den Vers aus Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, lasst uns aufstehen.